Mittwoch, 9. Februar 2005. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Tonabnehmers, einer neuen Audiokolumne zur agilen Softwareentwicklung. Mein Name ist Frank Westphal, freier Softwareentwicklungscoach, Berater und Trainer aus Hamburg. Und mein Interviewpartner heute ist Johannes Link, Projektmanager und Softwareentwickler bei Andrena Objects in Karlsruhe und Autor des weltweit ersten Buches zur testgetriebenen Softwareentwicklung. Hallo Johannes.
Hallo Frank.
Wie ist das Wetter bei euch?
Es ist sonnig und heute mal wieder über 0 Grad. Ja, das Auto war nicht eingefroren heute Morgen.
Ja, hier ist es gerade auch ziemlich sonnig, schöner blauer Himmel. Der Winter kommt wohl nicht mehr. Erzähl uns doch kurz über deine Person und deine Arbeit bei Andrena.
Ja, ursprünglich bin ich ein Medizininformatiker. Das heißt, ich habe medizinische Informatik in Heidelberg studiert, war danach dann so knapp 2 Jahre in der Genominformatik am Deutschen Krebsforschungszentrum tätig. Danach dann noch im ABB-Forschungszentrum und bin jetzt seit ungefähr 6 Jahren bei Andrena Objects. Das ist ein kleines Softwarehaus in Karlsruhe. Wir machen vor allen Dingen Individualsoftware auch, aber nicht nur im Bankenbereich. Und dort als Projektleiter, Entwickler, Coach. In letzter Zeit mache ich auch viel Beratung in Richtung testgetriebene Softwareentwicklung. Aber wir haben keine Hierarchie. Insofern bin ich auch immer mal wieder ganz normaler Programmierer.
Im Januar 2002 erschien ein erstes Buch, Unit Tests mit Java. Gerade erschien es jetzt die zweite Auflage mit neuem Buchtitel. Was war der Auslöser für die Umbenennung?
Ja, der neue Buchtitel heißt Software Tests mit JUnit. Und das ist so zustande gekommen, dass der Verlag mich doch ein bisschen gedrängt wäre zu viel, aber mir vorgeschlagen hat, das Wort JUnit mit in den Titel zu nehmen. Jetzt nicht nur, um das besser vermarkten zu können, sondern auch, weil die Wahrnehmung als das JUnit-Buch in der Öffentlichkeit eben so war. Und das sollte eben auch stärker im Titel rauskommen. Als ich gesagt hatte, ja dazu, JUnit im Titel, dann kommen andere Probleme. Dann passt plötzlich Unit-Test nicht mehr so gut, um eben die Redundanz zu vermeiden, muss man ein anderes Wort finden. Dann der Untertitel Test-First-Ansatz ist auch der Begriff, den man heutzutage verwendet. Testgetriebene Entwicklung ist das aktuelle Wort dafür. Und so kam eben dieser neue Titel Software-Test mit JUnit, Techniken der testgetriebenen Entwicklung zustande. Ich muss zugeben, das Wort Software-Test ist fast so eine Art Kunstwort, weil es selten verwendet wird. Aber ich bin alles in allem genommen mit dem neuen Titel doch zufrieden.
Mhm. Gutes Stichwort. Erzähl doch mal ganz kurz, was du unter testgetriebener Entwicklung verstehst. Was ist das genau?
Der Begriff nennt es eigentlich schon sehr gut beim Namen. Die Tests, und das geht jetzt um Tests sowohl im Kleinen, Entwicklertests, das, was ich im Buch genau beschreibe, aber auch Tests im Großen, Akzeptanztests, Systemtests, Integrationstests. Diese Tests treiben die Entwicklung an. Auffällig daran ist zunächst mal, wenn man das noch nie gesehen hat, dass bei der testgetriebenen Entwicklung die Tests vor dem eigentlichen Applikationscode geschrieben werden. Das hat viele Konsequenzen, aber am interessantesten ist, dass die Tests jetzt als Maßstab dienen und auch als unsere Messlatte dienen können. Der Entwickler weiß eben genau, wann hat er das getan, was er tun wollte, beziehungsweise wenn wir testgetrieben im Großen entwickeln, also Akzeptanztests vorher entwickeln, weiß das Management beziehungsweise der Kunde genau, wie weit ist das Entwicklungsteam.
Okay, warum denn Test First? Kann man die Tests nicht hinterher genauso schreiben, gleich nachdem ich den Code entwickelt habe?
Das ist sehr schwierig. Es gibt da zwei Faktoren. Zum einen, wenn man anders entwickelt, also wenn man zunächst mal programmiert oder auch designt, also ich gehe jetzt mal von dem Fall aus, dass man zunächst ein Design macht und das Ganze dann umsetzt, möchte man dann Tests draufsetzen, dann hat man oft die Schwierigkeit, dass das, was man vorher entworfen hat und programmiert hat, nicht so einfach testbar ist. Man muss also sein Design plötzlich umwerfen, um testen zu können. Das macht man sehr ungern, ist meine Erfahrung. Das Testen im Nachhinein ist auch psychologisch schwierig. schwierig. Ich kann mir gut vorstellen, dass man, und so war das bei mir früher auch, ich habe also auch schon Testen gemacht, bevor ich zur Test-First-Entwicklung kam. Ich kann mir gut vorstellen, dass man zunächst anfängt, die Dinge, die man programmiert hat, auch zu testen, mit automatisierten Tests zu verstehen. Aber irgendwann wird es immer langweiliger. Man überlegt sich, das funktioniert doch schon, oder zumindest man glaubt, dass es schon funktioniert. Warum soll ich das denn überhaupt noch testen? Und diesen psychologischen Faktor bekommt man sehr gut in den Griff, wenn man zunächst den Test schreibt, sich dabei auch zwingt, die eigentliche Schnittstelle, die man implementieren möchte, zu überlegen. Also diese Art des Schnittstellendesigns vorwegzunehmen und dann zu programmieren, und zwar genau so lange, bis die Tests laufen.
Ein anderer psychologischer Faktor ist, was viele Leute abstößt, ist der Faktor, dass das Design sich evolutionär entwickelt. Das spielt ja in der testgetriebenen Entwicklung eine viel größere Rolle. Wie funktioniert das? Was sind die Gefahren? Wie ist deine Erfahrung damit?
Meine Erfahrung, ich will andersrum anfangen. Früher habe ich Software eben anders entwickelt. Ich habe an der Universität gelernt, dass ich sehr viel Aufwand in das Vorabdesign stecken soll, um mein System wartbar und weiterentwickelbar zu machen. In den Projekten, bei denen ich teilgenommen habe, sah das dann so aus, dass wir uns häufig mehrere Tage, manchmal auch mehrere Wochen im Team zurückgezogen haben und große UML-Diagramme erstellt haben oder auch noch detailliertere Designspezifikationen und haben dann nach dieser Designphase, also nach ein paar Wochen unter Umständen, angefangen mit der Programmierung. Und eigentlich hat sich schon nach der ersten Stunde Programmieren gezeigt, dass wir dann doch an bestimmten Stellen Dinge vergessen hatten, Parameter vergessen hatten im einfachsten Fall. Im schlimmsten Fall richtige Verantwortlichkeiten, die unsere Objekte eigentlich haben müssen, um bestimmte Funktionen zu erfüllen, an die gar nicht gedacht hatten. Deswegen kam der andere Ansatz für mich als etwas Positives. Ich versuche, das Design auf die heutigen Anforderungen zu konzentrieren. Ich konzentriere mich auf das, was ich weiß. Und das ist eben die Anforderung, die ich erfüllen will, ist aber auch der Code, der schon da ist. Und jetzt kann ich versuchen, an dem, was ich kenne, mein Design zu verbessern. Und tatsächlich ist das was, an das ich früher gar nicht geglaubt habe. Ich habe eher gedacht, naja, ich kann zwar Test First entwickeln, habe aber trotzdem mein Design schon mehr oder weniger zumindest im Kopf gemacht. Und tatsächlich habe ich aber gemerkt, das Design wurde dann besser, wenn ich mir vorher weniger Gedanken gemacht habe und mich von den Anforderungen und von dem, was schon da war an Code und was von da war an Design, habe inspirieren lassen, das Design zu verbessern. Und das kam jetzt auch noch nicht deutlich raus. Zur testgetriebenen Entwicklung gehört eben auch die ständige Verbesserung des Designs. Das ist eben nicht dann Schluss, wenn alle Tests laufen und die jetzigen Anforderungen erfüllt sind, sondern beenden können wir die Entwicklung erst dann oder abschließen für den Augenblick erst dann, wenn uns das Design angemessen erscheint. Das heißt, es ist so einfach wie möglich, es ist so ausdrucksstark wie möglich und es ist wartbar. Das heißt, es hat so wenig Redundanz wie möglich.
Das ist das Refactoring. Kannst du kurz erklären, was Refactoring ist?
Bei Refactoring geht es darum, die innere Struktur eines Programms zu verändern, ohne das beobachtbare Verhalten zu verändern. Und jetzt nicht nur einfach in irgendeine Richtung zu verändern, sondern wir wollen die innere Struktur verbessern, wir wollen sie wartbarer machen. Ein paar Kriterien dafür habe ich ja schon genannt. Es geht um mögliche Vermeidung von Redundanzen, aber es geht vor allen Dingen auch um Lesbarkeit, um Verständlichkeit des Designs, eben auch um Lesbarkeit des Codes. Und diese Lesbarkeit, das ist vielleicht das Schwierige daran, ist auch immer etwas Relatives. Es kommt auf das Zielpublikum an. Ein sehr erfahrener Entwickler, die können mit sehr vielen Indirektionen von Objekt zu Objekt zu Objekt zu Objekt gut leben. Anfänger in der objektorientierten Entwicklung können das nicht. Das heißt, das Zielpublikum ist immer auch Maßstab für unser bestes Design, bestes in Anführungszeichen.
Mhm. Die Tests sind so ein bisschen das Sicherheitsnetz für das Refactoring. Ändert sich das jetzt ein bisschen dadurch, dass die Refactoring-Unterstützung in den Werkzeugen Eclipse zum Beispiel besser geworden ist?
Wenig, muss ich sagen. Tatsächlich ist es so, dass die Refactorings in den Entwicklungsumgebungen sehr robust sind, dass sie aber nur die Mikroschritte der Refactorings darstellen. Wenn ich im wirklichen Leben ein Refactoring mache, zum Beispiel eine neue Klasse ins Leben refactor, eine neue Klasse erzeuge, irgendwo rausziehe mit ihrer eigenen Verantwortlichkeit, dann sind die Dinge, die mir die Entwicklungsumgebung zur Verfügung stellt, beispielsweise Umbenennung von Methoden, Verschieben einzelner Methoden, Änderungen der Methodensignaturen, Extraktion kleinerer Codestücke in Methoden, sind nur die Mikroschritte, die ich dann zu den großen, zu den wesentlichen Refactorings, die dann mein Design auch wirklich verbessern, zusammenbauen muss. Das heißt, die Entwicklungsumgebung kann mir nicht sicherstellen, dass das größere Refactoring auch tatsächlich semantikerhaltend ist, also nichts an dem beobachtbaren Verhalten ändert. Und selbst wenn man nur auf die Ebene der Mikro-Refactorings geht, gibt es immer noch Möglichkeiten, die nicht sicher zu gestalten. Ein typisches Beispiel ist, wenn irgendwo über Reflection auf Methoden zugegriffen wird, dann kann die Umbenennung einer Methode das System lahmlegen. Und das zeigt mir auch kein, das verhindert mir auch kein automatisiertes Refactoring.
Noch nicht.
Noch nicht. Das geht auch prinzipiell nicht, denn ich kann nicht sicherstellen, dass ich alle Klienten meines Codes, meines Systems zur Verfügung habe beim Refactoring.
Die Techniken der testgetriebenen Entwicklung sind ja die Kerntechniken von XP, Extreme Programming. Wie bist du zu den beiden Themen gekommen, zu testgetriebener Entwicklung und XP?
Das war tatsächlich mehr oder weniger Zufall. Ich bin bei ABB zum Testbeauftragten ernannt worden innerhalb der Arbeitsgruppe Software Engineering, in der ich tätig war, weil eben die Verantwortliche, die früher das gemacht hat, das Gebiet, gegangen ist, in eine andere Abteilung gewechselt hat. Und jetzt habe ich mich mit der Testliteratur beschäftigt und das war doch ein sehr trockenes Thema. Ich habe also festgestellt, das ist sehr weit weg von dem, was mich als Softwareentwickler tatsächlich interessiert. Und da habe ich mich an einen Artikel von Kent Beck erinnert, wo er die Art des, das, was heute JUnit macht, anhand von Smalltalk schon beschrieben hat. Und da ich aus der Smalltalk-Welt kam, war mir Kent Beck schon lange ein Begriff. Und dann habe ich diese Ecke weiterverfolgt. Ich habe tatsächlich auch damit angefangen, zunächst dieses Smalltalk-Framework, das damals noch keinen Namen hatte, das mittlerweile SUnit heißt, zu portieren auf Java. Das war ja ein gutes Jahr, bevor JUnit von Kent Beck und Erich Gammer programmiert wurde. Und im Zuge dieser Verfolgung von Kent Becks Aktivitäten bin ich dann auch auf Extreme Programming gestoßen und auf die anderen Praktiken und das Wertesystem von Extreme Programming. Es war also tatsächlich nicht beabsichtigt, sondern ich bin irgendwie da hineingerutscht in das Gebiet.
Hat sich dadurch deine Arbeit geändert, durch die Arbeitsweisen, die du gelernt hast seitdem?
Die hat sich total verändert. Die größte Auswirkung ist, dass ich wesentlich mehr Vertrauen in das Produkt meiner Arbeit habe. Ich habe früher auch schon viel und gerne programmiert, hatte aber immer ein sehr ungutes Gefühl, ob das Ganze denn auch dem wirklichen Leben dann standhält. Also ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass jemand das, was ich jetzt im stillen Kämmerlein oder vielleicht mit ein paar Kollegen abgestimmt produziert habe, tatsächlich verwenden will, um damit seine Arbeit zu erledigen oder tatsächlich Daten zu manipulieren. Jetzt mit dem automatisierten Test, die sicherstellen, dass das, was ich programmieren wollte, auch tatsächlich programmiert wurde, habe ich deutlich mehr Vertrauen. Und ein anderer Punkt ist, ich kann auch viel leichter aufhören. Die nächtlichen Programmiersessions, die ich früher hatte, Einfach auch deswegen, weil ich gedacht habe, ich muss doch diese Idee jetzt noch umsetzen können. Morgen habe ich sie vielleicht vergessen. Diese Angst habe ich einfach nicht mehr. Ich höre jetzt auf, wenn ein grüner Test da ist und wenn ich noch auf einer Karteikarte stehen habe, was ich am nächsten Tag noch testen möchte. Ich bin viel gelassener bei der Softwareentwicklung als früher.
Kommen wir auf das Buch zurück. Was waren jetzt die, für dich, wo du sagen würdest, die größten Lernerlebnisse zwischen der ersten und der zweiten Auflage? Wenn du mal reflektierst, was hat sich seitdem geändert in deinem Verständnis?
Ganz trivial, meine Testzyklen sind noch wesentlich kleiner geworden. Ich habe auch im ersten Buch, in der ersten Auflage von typischen Test-Programmier-Refactor-Zyklen von 10 Minuten gesprochen. Ich versuche die jetzt deutlich kleiner zu machen, also eher sowas 2, 3, 4, 5 Minuten. Und wenn ich darüber hinausgehe, dann meistens, weil ich was nicht verstanden habe, weil ich einen zu großen Schritt gemacht habe und da passieren auch viel mehr Fehler. Eine andere Sache ist, dass ich weniger Tools verwende als früher. Das merkt man im Buch selbst jetzt nicht so. Die Toolpalette, die in der zweiten Auflage vorgestellt wird, ist eher größer geworden. Im echten Leben versuche ich die Menge an Tools, an JUnit-Erweiterungen eher zu reduzieren, als da möglichst in die Breite zu gehen. Und noch eine Sache, die mir seitdem, die ich eigentlich ganz neu gelernt habe, ist, dass testgetriebene Entwicklung auch im Großen funktionieren kann und auch im Großen viele Vorteile hat. Das heißt, ich konzentriere mich jetzt wesentlich stärker auch auf Akzeptanztests, auf die Aushandlung der gewünschten Funktionalität mit dem Kunden in Form von automatisierten Tests. Auch das taucht leider im Buch nicht auf, weil das Buch eben auf Entwicklertests sich konzentriert.
Gut, aber daran schreiben ja andere Autoren. Welche Neuerungen erwarten denn den Leser allgemein im neuen Buch?
Ich glaube, das Entscheidende ist, dass das Buch mehr Tiefgang hat im zweiten Teil. Ich habe da ja sehr viele Bereiche angesprochen, wie Persistenz, Webentwicklung, grafische User Interfaces, verteilte Systeme. Und gerade da habe ich mir die Hilfe von erfahrenen Kollegen, von erfahrenen Co-Autoren geholt, die diese Bereiche auch in ihren Projekten schon en Detail behandelt haben. Und deswegen glaube ich, dass der zweite Teil um einiges besser geworden ist. Viel besser, als ich das hätte alleine machen können. Es gibt auch ganz neue Bereiche, zum Beispiel mit Enterprise Java Beans gibt es ein eigenes Kapitel über das Testen von Enterprise Java Beans und auch über die Schwierigkeiten, die man dabei hat. Ich habe versucht, meine Erfahrungen beim Lehren der testgetriebenen Entwicklung in den ersten Teil einfließen zu lassen und den didaktisch etwas anders aufzubauen und natürlich das Ganze zu aktualisieren mit neuen Referenzen, den neuesten Tools, den besseren Metaphern, als ich die in der ersten Auflage kannte.
Gerade für den Test der zum Beispiel der grafischen Oberfläche oder was du gerade angesprochen hast, J2EE Enterprise Beans, kommen ja weitere Testautomatisierungstools hinzu. Welche Werkzeuge empfiehlst du für Projekte, die dort Schwierigkeiten haben?
Ich denke, das Entscheidende ist, dass man zuerst versucht, mit den Basistools auszukommen. Und das ist für mich JUnit und noch ein Framework zur Programmierung oder zur Erstellung von Mock-Objekten. Ich verwende da gerne EasyMock, weil es sich sehr leicht verwenden lässt und weil es wenig Programmierung erfordert. Und erst in zweiter Linie sollte man zusätzliche Tools einsetzen, um die eigenen Frameworks zu bedienen. Ich glaube, es ist wichtiger, sich zu überlegen, wie kann ich denn die eigentliche Logik von den Tools weghalten? Also wie kann ich die möglichst Tool und API und Framework unabhängig gestalten und dann lediglich die Aspekte, die ich nicht von den Tools trennen kann und von deren Schnittstelle in spezifischen Test-Frameworks zu testen, wenn es denn dann noch nötig ist. beispielsweise, wenn man versucht, aus grafischen Oberflächen die komplette Logik, auch die Controller-Logik rauszuhalten, und das kann man sehr gut mit so etwas wie Humble Dialogboxen, dann ist es tatsächlich oft fraglich, ob ich wirklich noch die eigentlichen Swing-Klassen, wenn ich jetzt mit Swing programmiere, mit einem Test-Framework testen muss, oder ob ich dann nicht sage, hier genügen mir die Akzeptanztests, um sicherzustellen, dass die Verbindung der GUI-Klassen an meine Logik richtig funktioniert hat. Wenn ich aber dann feststelle, ich brauche doch etwas für GUIs, dann bietet sich für GUIs gerade JFC-Unit an oder Jemmy. Für EJBs gibt es einige Frameworks zum Testen. MockEJB fällt mir gerade ein. Cactus ist so ein Twitter, der sehr komplex ist, den ich nur als letztes Resort anwenden würde. In der Webentwicklung gibt es zahlreiche Tools, HTTP-Unit, HTML-Unit. Das ändert sich aber auch ständig. Man muss also, um da aktuell zu bleiben, wirklich wöchentlich sozusagen suchen.
Wie bleibst du auf dem aktuellen Stand? Wie bekommst du diese Neuerung mit?
Häufig bekomme ich sie gar nicht mit, also zumindest nicht sofort, sondern eher dadurch, dass mich ein Kollege oder beim Kunden Leute darauf aufmerksam machen, hier gibt es doch ein neues Projekt, hier gibt es doch ein neues Tool. Was ich aber in letzter Zeit gelernt habe, ist, ich lese ausgewählte Blogs oder abonniere ausgewählte RSS-Feeds, und zwar im kleinen Stil. Ich versuche mich also auf 3, 4, 5 RSS-Feeds zu konzentrieren, bei denen ich festgestellt habe, hier kommt immer wieder mal was Nützliches. Aber ich bin auch nicht davor gefeit, dass mir nicht auch wichtige Tools entgehen und wichtige Neuerungen. Mhm. Ich denke, der Kontakt zur Community, der XP-Community und der testgetriebenen Entwicklungs-Community sorgt dafür, dass spätestens, wenn ein Tool wirklich wichtig wird, ich da auch davon erfahre.
Du hast das Stichwort Mockobjekte geliefert. Kannst du unseren Zuhörern kurz erklären, was sind Mockobjekte?
Mockobjekte sind eine besondere Variante von Attrappen. Es gibt auch viele andere, die verwendet werden, Dummy-Objekte, Stubs. Die Idee hinter Attrappen ist, dass man in einer geschichteten Architektur, also beispielsweise die Geschäftslogik, die auf die Persistenzschicht zugreift und eben nicht umgekehrt mit Abhängigkeiten in eine Richtung hergeht und die darunter liegende Schicht durch Attrappen vollständig ersetzt. Das erlaubt mir, dass ich die eine Schicht vollkommen unabhängig von der darunterliegenden Schicht testen kann. Bei der Persistenz hat es den Vorteil, beispielsweise ich brauche keine funktionierende Datenbank, ich bin wesentlich schneller, weil ich eben zum Beispiel keine Connection erstellen muss zur Datenbank, solche Sachen. Das, was Mockobjekte jetzt außer dieser einfachen Simulation, wie es Attrappen machen, wie es einfache Dummy-Objekte machen, hinzubringen, ist, dass sie das tatsächliche Protokoll, das zwischen der darüberliegenden und der darunterliegenden Schicht stattfindet, überprüfen. Dass sie also Parameter, korrekte Parameterübergabe, korrekte Reihenfolge von API-Aufrufen und dergleichen testen. Jetzt beschränken sich Attrappen und Mockobjekte nicht nur auf Abhängigkeiten zwischen Schichten, sondern man kann das so weit treiben, dass man jedwede Abhängigkeit zwischen zwei Objekten schwächt, indem man eben Abhängigkeiten nicht zwischen Objekten direkt macht, sondern immer nur von einem Objekt zu einer Schnittstelle. In Java wäre es eben ein Interface macht. Das erlaubt es mir sehr leicht, diese Schnittstelle durch Dummy- oder Mock-Objekte im Test zu ersetzen. Dass die Dependency Injection Frameworks, die zurzeit sehr beliebt werden, zum Beispiel Spring oder Pico, die haben genau diese Idee. Ein Objekt ist abhängig nur zu Schnittstellen, zu Interfaces. Damit kann ich leicht testen, wie die ganzen dann in der echten Applikation konfiguriert werden. Darum kümmern sich die Frameworks, beispielsweise der Pico-Container.
Wenn ich das jetzt tue, wenn ich jetzt die Abhängigkeiten, Schwäche-Interfaces einziehe und alle Abhängigkeiten auf diese Schnittstellen umleite, dann habe ich sehr viele Interfaces in meinem Design. Ich sehe nicht mehr direkt, welche Klasse hängt von welcher anderen konkreten Klasse ab. Ab wann würdest du sagen, verwende ich zu viele Mockobjekte? Wann übertreibe ich dieses Konzept?
Ein ganz wichtiges Kriterium, ob Mockobjekte angemessen sind oder nicht, ist, dass sie keinerlei Logik enthalten dürfen. Sobald ich anfange, in den Attrappen das echte Verhalten zu simulieren, gehe ich zu weit. Es muss mir also möglich sein, durch einfache, fest verdrahtete Rückgabewerte meine Attrappe zu bauen. Ein anderes Kriterium ist, wenn Attrappen wiederum Attrappen erzeugen und zurückgeben, als Parameter verlangen und so weiter, dann bin ich sicherlich auch zu weit gegangen. Mein Kriterium ist mittlerweile auch, wenn es mir leicht fällt, die echten Objekte im Test zu verwenden, dann verwende ich die echten Objekte. Ich käme beispielsweise nie auf die Idee, einen Mock-String-Klasse zu bauen, um keine echten String-Objekte zu verwenden.
Was nimmt uns das von dir erwähnte Tool EasyMock ab?
EasyMock erlaubt es jetzt, Attrappen zu erstellen, ohne dass ich tatsächlich eine Klasse implementieren muss. Während ich traditionell ein Dummy-Objekt erstelle, indem ich eine Implementierung eines Interfaces, eines Java-Interfaces programmiere, erlaubt mir EasyMock das Ganze jetzt on the fly, also im Testfall zu spezifizieren. Intern wird dabei der Java Dynamic Proxy Mechanismus benutzt und dann erlaubt EasyMock über einen einfachen Record Replay Mechanismus das gewünschte Verhalten aufzuzeichnen, um es dann im Testfall mit dem tatsächlichen Verhalten zu vergleichen.
Gut. Würdest du sagen, dass testgetriebene Entwicklung nur im Zusammenhang mit den anderen XP-Techniken funktioniert?
Nein, auf keinen Fall. Testgetriebene Entwicklung, und dazu gehört für mich die Test-First-Programmierung, das ständige Refactoring und, wenn man im Team arbeitet, auch häufige Integration, die kann man völlig losgelöst von den anderen XP-Techniken betreiben. Ich kann sogar der einzelne Entwickler kann sich dafür entscheiden, in Zukunft testgetrieben zu entwickeln. Natürlich klappt das wesentlich besser, wenn andere Dinge aus den XP-Praktiken hinzukommen. Beispielsweise ist es sehr schwierig, testgetriebene Entwicklung durchzuhalten, wenn niemand neben mir sitzt, der mich ab und zu mal daran erinnert. Also Pair-Programming ist eine wichtige Sache. Es ist auch sehr schwierig, konsequent testgetrieben zu entwickeln, wenn es so etwas wie Code-Ownership gibt. Wenn ich also die Schnittstellen der von mir verwendeten Objekte nicht ändern kann, wenn ich nicht mal ein neues Interface einziehen darf, weil meine Code-Ownership dementsprechend ist, dann wird es schwieriger, testgetrieben zu entwickeln. Aber prinzipiell ist es etwas, was jeder Entwickler für sich tun kann.
Würdest du sagen, dass ein Integrationsserver wie Cruise Control hilft, diese Techniken zu etablieren, damit die Tests ausgeführt werden, und zwar regelmäßig im Team?
Ich denke, er kann helfen. Wir haben auch viele Projekte ohne so etwas wie Cruise Control durchgeführt, einfach indem wir einen geregelten manuellen Integrationsprozess hatten mit Integrationstoken. Viele Teams sind dazu aber nicht bereit, einfach weil sie physikalisch getrennt sitzen, in unterschiedlichen Räumen, vielleicht in unterschiedlichen Gebäuden. Und genau dann stellt so etwas wie ein automatisiertes Bild und automatisierter Testlauf, dessen Feedback auch direkt an die Entwickler zurückgeht, sicher, dass Tests nicht lange schief gehen können. Das ist eine wichtige Sache. Wenn allerdings zu viele Entwickler das ignorieren oder sobald es Entwickler gibt, die das völlig ignorieren, die eben nicht dafür sorgen, dass sie zerbrochene Tests wieder reparieren, dann hilft auch ein Cruise Control nicht dabei, sondern dann waren über kurz oder lang die Testfälle einfach rausfliegen.
Viele Open-Source-Projekte spielen gerade Vorreiterrolle in der Art und Weise, dass sie kontributierten Code nicht mehr akzeptieren, der nicht auch gleichzeitig mit automatisierten Tests kommt und damit Änderungen absichern und neue Features beschreiben und dokumentieren. Und kurioserweise erreichen viele dieser Projekte eine erstaunlich hohe Testabdeckung. Glaubst du, dass Kunden irgendwann in nächster Zukunft ähnliche Forderungen in Verträgen mit IT-Dienstleistern stellen werden oder sollten?
Ich halte es für schwierig. Ich glaube, die Situation von Open-Source-Projekten lässt sich nicht einfach auf ein bezahltes Kunden-Lieferanten-Verhältnis übertragen. In Open-Source-Projekten ist es so, dass Entwickler, die nicht damit klarkommen, dass sie erst Testfälle schreiben müssen oder dass sie zumindest Testfälle zusätzlich liefern müssen, die verlassen einfach das Open-Source-Projekt. Ein Lieferant, der dazu verpflichtet wird, eine bestimmte Testabdeckung, zum Beispiel 90% Zeilenabdeckung zu liefern, der wird die auf jeden Fall liefern. Das heißt aber nicht, dass er dabei gute Tests erstellt. Es ist sehr schwierig, eine gute Testsuite, die einem auch hilft bei der Fehlervermeidung und bei der Fehlerentdeckung, anhand von automatisierten Maßzahlen festzustellen. Und jeder Dienstleister, wenn man ihn dazu verpflichtet, wird er Maßzahlen erfüllen, aber nicht unbedingt dadurch gute Tests schreiben. Ich glaube, man sollte das Ganze umkehren. Wenn ich als Kunde mir einen Dienstleister aussuche, würde ich einen auswählen, der von sich aus automatisierte Testfälle erstellt und die Anforderungen mit mir zusammen in automatisierten Akzeptanztests festhalten will.
Du hast gesagt, gute Tests. Wenn du als Berater in ein Projekt kommst und sollst die Qualität einer Testsuite beurteilen, nach welchen Dingen schaust du dich dort um?
Zunächst einmal schaue ich, ob tatsächlich alle von außen sichtbaren Anforderungen auch irgendwo in den Tests abgedeckt waren. Also eine gewisse Menge an Klassen, an Objekten ist auch das, was von außen beispielsweise vom GUI aus sichtbar ist. An den Stellen kann man relativ leicht sehen, ob die Anforderungen, wenn die in irgendeiner Form spezifiziert sind, auch umgesetzt waren. Auf der anderen Seite schaue ich, dass eine Testsuite schnell läuft. Eine Entwickler-Testsuite, die eine halbe Stunde zum Ausführen braucht, die wird naturgemäß nur sehr selten ausgeführt werden. Selbst auf einem Integrationsrechner ist eine halbe Stunde zu lang. Ich kann also davon ausgehen, dass dort nicht viel Sinnvolles drinsteht. Wenn ich dann weitergehe, dann gehe ich ins Detail. Dann schaue ich mir, ob die von den Entwicklern entstellten Testfälle tatsächlich in Isolation testen oder ob hier tatsächlich größere Szenarien durchgespielt werden, also Integrationstests vorgenommen werden. Wenn ich das sehe, kann ich auch davon ausgehen, dass ich hier keine besonders hohe Abdeckung erreiche, einfach weil es sehr schwierig ist, Integrationstests in höheren Abdeckungen mit Entwicklertests durchzuführen.
Für jemanden, der jetzt mit testgetriebener Entwicklung anfängt, was würdest du sagen, wie steil ist die Lernkurve? Wie viel muss man reinstecken? Wie lange dauert das, bis man die ersten Effekte sieht? Was sind diese Effekte und zum Beispiel, wie viele Fehler lassen sich wirklich schon in der Entwicklung finden?
Das sind jetzt eine ganze Menge Fragen auf einmal. Ich hoffe, ich vergesse nicht eine davon. Ich denke, jemand, der anfängt, sollte sich darauf konzentrieren, die Teile zu testen, die leicht zu isolieren sind. Und das in der Regel ist das die Geschäftslogik, Domain-Objekte, die auch, wenn man Vorab-Design betreibt, entkoppelt sind in der Regel von der technischen Infrastruktur, von GUI-Frameworks und Ähnlichem. Da sollte man beginnen. Wie lange die Lernkurve jetzt ist oder wie steil die ist, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe Leute erlebt, die innerhalb der ersten Stunden schon ein Aha-Erlebnis hatten, wo sie gesagt haben, ja, tatsächlich, ich konnte plötzlich Dinge einfacher ändern und hatte keine Angst mehr, dass ich was kaputt gemacht habe. Und ich habe erlebt, die auch nach Monaten in Projekten, wo testgetrieben entwickelt wurde, nicht in der Lage waren, selbst gute Testfälle zu erstellen, die zwar die Mechanismen von JUnit verstehen, die ja sehr einfach sind, aber nie erfahren haben, was ihnen Testfälle wirklich bedeuten können, bringen können. Eine andere Frage war, wie viele Fehler kann man mit testgetriebener Entwicklung vermeiden? Finden. Ich würde sogar eher sagen, finden kann man damit sehr wenig Fehler. Man kann sehr viele Fehler damit vermeiden, denn ich würde ja nie einen Fehler einbauen oder nie einen Fehler ins Projekt einchecken, der von einem Testfall, den ich vorher erstellt habe, schon gefunden wird. Insofern kommen die Fehler nie bis in das integrierte System. Tatsächlich haben wir bei Antrena in unserem ersten testgetriebenen Projekt festgestellt, dass die Produktivfehler, die tatsächlich bis zum Kunden gelangt sind, sich um mindestens eine, eher zwei Größenordnungen reduziert haben, weil wir testgetrieben entwickelt haben. Das heißt, dieses Projekt, das eine Laufzeit von im ersten Release von einem halben Jahr in etwa hatte, hat seitdem, das ist jetzt seit 3 Jahren produktiv, weniger als 10 Fehler in der Produktion gehabt. Und damit meine ich jetzt sowas wie eine Null-Pointer-Exception und Ähnliches. Natürlich gibt es auch da Spezifikationsprobleme. Wir wussten nicht, was der Kunde tatsächlich wollte und so weiter. Aber unsere echte Bugquote im produktiven Code ist dramatisch gefallen seitdem.
Ein Argument gegen die Testautomatisierung ist halt immer, sind immer die Kosten. Was würdest du sagen, ab wann lohnt sich das? Sind automatisierte Tests wirklich so teuer oder sind das Kosten, die einfach eigentlich im Grunde nur umgewälzt werden?
Ich glaube, dass sie gar nichts kosten, dass sie im Prinzip Geld sparen. Die Frage ist natürlich, wenn man sich jetzt überlegt, was passiert, es ist natürlich einfacher, billiger, weil es schneller geht, den Code einer Klasse hinzuschreiben, als zunächst einen Test und dann den Code der Klasse hinzuschreiben. Aber schon nach wenigen Zyklen stellt man fest, dass man schneller vorankommt, weil man weniger umbauen muss. Wenn ich drauf losprogrammiere, ohne mir vorher einen Gedanken über die Schnittstelle, zum Beispiel im Testfall gemacht zu haben, muss ich ständig an den Schnittstellen ändern. Das passiert mir in testgetriebenen Entwicklungen wesentlich seltener, weil ich mir vorher über die korrekte Verwendung meiner Objekte, über die gewünschte Verwendung meiner Objekte Gedanken mache. Ich glaube, dass sich testgetriebene Entwicklung immer dann auszahlt, wenn ich eine Klasse mindestens noch einmal anfassen möchte, was eigentlich fast immer der Fall ist.
Das heißt, du würdest nicht sagen, dass jetzt durch testgetriebene Entwicklung das traditionelle Testen ausfällt, dass die traditionellen Tester arbeitslos werden?
Nein, überhaupt nicht. Aber sie kriegen eine andere Rolle. Während in einem traditionellen, wasserfallartigen Entwicklungsprozess der Tester da ist, um am Ende Selbsttests zu erstellen, die eventuell zu automatisieren, hat er jetzt eine andere Rolle. Zum einen kann er den Entwicklern dabei helfen, bessere Testfälle zu gestalten, eben weil er mehr über Testtheorie weiß. Aber ich denke, die entscheidende Funktion, die er ausfüllen kann, ist die Kommunikation mit dem Kunden. Er kann zusammen mit dem Kunden geeignete Akzeptanztestfälle eruieren. Er kann also hergehen und sagen, Kunde, was hättest du denn gerne? Ist denn das ein gutes Beispiel? Und er kann hergehen und sagen, hier sind aber doch bestimmte Aspekte, Fehlerszenarien nicht abgedeckt. Fehlt denn da noch was? Kann Vorschläge machen. Und das Ganze dann an die Entwickler kommunizieren und zusammen mit den Entwicklern an der Automatisierung dieser vom Kunden getriebenen Testfälle arbeiten. Ein anderer Punkt ist auch, dass automatisiertes Testen, manuelles Testen, szenarienbasiertes Testen nicht vollständig ersetzen kann. Ein guter Tester, der ein Testziel hat, beispielsweise Schwächen einer grafischen Oberfläche zu finden, wird immer noch Dinge machen, die ein automatisierter Testfall so nicht kann und so auch nicht entdecken wird. Also auch manuelles Testen wird durch automatisierte testgetriebene Entwicklung nicht völlig gegenstandslos.
Gutes Stichwort. Wo sind die Grenzen von testgetriebener Entwicklung? Ab wann wird das auch so funktionieren? Was ist zum Beispiel mit bestehendem Code, Legacy-Code?
Es ist sicherlich nicht sinnvoll, wenn man bei bestehendem Code, wir wollen jetzt, bevor wir weiterentwickeln, erstmal für alle unsere Klassen detaillierte Unit-Tests einziehen. Das ist zum einen sehr schwierig, ohne dass man das System umbaut und also ein Refactoring macht, und ein Refactoring ohne Tests ist eben sehr risikoreich. Zum anderen würde man damit das ganze Projekt hier anhalten. Man könnte keine neue Funktionalität hinzunehmen, bevor man nicht alles mit Tests versehen hatte. So eine Pause und so eine Investition will eigentlich kein Kunde treffen. Es ist aber möglich, hinzugehen und zu sagen, von nun an entwickeln wir alle neue Funktionalität testgetrieben und versehen wir alle Systemteile, alle Objekte, an denen wir Änderungen vornehmen wollen, zunächst mit Tests auf das bestehende Verhalten, bevor wir dann testgetrieben neue oder veränderte Funktionalität einbauen. Das ist möglich. Das haben wir in Projekten auch schon so gemacht. Die Krux ist ein bisschen, dass es einige Zeit lang dauert, bis man den positiven Effekt dieses Vorgehens spürt. Also bis man genug Testfälle hat, um zumindest Teile oder Subsysteme in einem ausreichenden Testnetz zu haben, damit man dann hergehen kann, sagen, und jetzt kann ich hier auch Refactorings vornehmen und Designverbesserungen und das Ganze wartbarer machen, Duplikationen entfernen.
Für jemanden, der sich jetzt auf den Weg macht und testgetriebene Entwicklung in sein Projekt bringen möchte, was würdest du empfehlen? Was sind die größten Fallstricke, worauf müsste man auf jeden Fall achten?
Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ein Neueinsteiger sollte sich auf jeden Fall auf leicht zu isolierende Teile konzentrieren zunächst, eben die Geschäftslogik. Wenn er das gemeistert hat, dann kann er hingehen und schwierigere Dinge betrachten, wie beispielsweise Persistenz. Sich dann vielleicht mal das eine oder andere Buch hernehmen und nachschauen, wie wird es denn dort empfohlen. Wichtig finde ich auch, dass man sich gerade am Anfang nicht alleine rumschlägt, sondern sich einen Partner hernimmt. Vielleicht, wenn man das hat, einen erfahreneren Partner, also jemanden, der schon testgetrieben gearbeitet hat, aber auch zwei TDD-Test-First-Anfänger können sich zusammen viel weiterbringen als jemand alleine. Die Gefahr ist nämlich, dass man bei der ersten Hürde, wenn man plötzlich glaubt, das kann ich aber nicht testen, aufgibt. Und vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, dass man sich bei einem Testproblem, das sich einfach nicht lösen zu lassen scheint, sich überlegt, ob das Ganze nicht ein Designproblem ist, ob man nicht durch ein anderes Design auch das Testen deutlich vereinfachen kann.
Sehr gut. Was siehst du an Trends und Herausforderungen, die auf XP oder auf TDD zukommen?
Ich glaube, das Entscheidende, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, ist ein großer Druck auf die Softwareindustrie und Kostendruck. Das kommt meiner Meinung nach vor allen Dingen dadurch, dass so viele Projekte gescheitert sind und die nicht völlig gescheitert sind, sind oft völlig aus ihrem Kostenrahmen gelaufen. Und der Druck wirkt sich jetzt zum einen dadurch aus, dass manche Firmen dahingehend sagen, okay, wenn Softwareentwicklung so teuer ist, dann lassen wir das doch irgendwo dort machen, wo es billiger ist, und diese ganze Outsourcing- und Offshoring-Bewegung. Und dass zum anderen versucht wird mit, man könnte fast sagen, neu aufgewärmten Ansätzen wie Code-Generierung die Softwareentwicklung zu verbilligen. Sowas wie MDA, wie modellgetriebene Softwareentwicklung, kann tatsächlich an manchen Ecken einen Produktivitätsvorsprung geben, weil man gewisse Sachen weniger oft hinschreiben muss, weil man gewisse Art von Duplikation, die man über normale Programmierung nur sehr schwer wegkriegt, gerade was technische Infrastruktur angeht, generieren kann. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, eine Illusion, zu glauben, dass das Technologie für jedermann ist und dass plötzlich Leute, die nicht gute Softwareentwickler sind, damit gute Programme erstellen, gute Applikationen erstellen könnten. Eine Herausforderung ist es da, festzustellen an den Ecken, wo ich über Generierung, über modellgetriebene Softwareentwicklung weiterkomme, wie kann ich denn auch dort über Tests sicherstellen, dass ich das Richtige generiere. Da stecken wir tatsächlich erst in den Anfängen. Und ein anderer Punkt ist, wir müssen als herausstellen, dass testgetriebene Entwicklung nur zu einem kleinen Teil was mit Testen und mit Programmierung zu tun hat, sondern große Auswirkungen auf den Prozess und auf das Management hat. Und im Prozess und im Management liegen eben die größten Optimierungspotenziale der Softwareentwicklung. Das ist was schon Gary Weinberg vor Jahren gesagt hat und was immer noch wahr ist. Und ich glaube, dann können wir, wenn wir das rüberbringen, auch vielen, die völlig auf Outsourcing und Offshoring schwören, den Wind aus den Segeln nehmen.
Das ist doch ein gutes Fazit. Möchtest du noch irgendwas anderes loswerden?
Ja, ich möchte klar machen, dass ich testgetriebene Entwicklung für kein Allheilmittel halte. Insbesondere macht auch das Vorgehen der testgetriebenen Entwicklung aus schlechten Entwicklern keine guten. Aber was es uns ermöglicht, ist einen viel fokussierteren Blick während der Softwareentwicklung zu haben. Wir können uns abwechselnd auf das konzentrieren, was an neuen Anforderungen auf uns zukommt und auf das Design. Und ich denke, das ist das Entscheidende.
Ja, schön. Johannes, ich bedanke mich ganz herzlich für das Telefonat.
Danke, Frank.
Und ich hoffe, dass es den Zuhörern auch Spaß gemacht hat und dass sie einiges gelernt haben. Das war's.
Das war's. Dir noch einen schönen Tag, Frank.
Feedback ist wie immer willkommen unter meiner E-Mail-Adresse business@frankwestfall.de. Im März interviewe ich Jutta Eckstein zum Thema Agilität im Großen. Bis dann, stay tuned.